Ich frage mich, was euch heute an diesem Tag, an dem wir uns erinnern, Jesus ist von den Toten auferstanden, was euch an diesem Tag bewegt. Mit welchen Gedanken, Gefühlen, Sorgen, Freuden und was immer auch ihr heute hier seid. Ich bin sehr aufgewühlt, muss ich sagen. Wie geht es euch? Da war, ich mag dieses Kreuz hier zu meiner Rechten, da war gerade Karfreitag. Jesus am Kreuz, tot, Begräbnis. Und wie schnell geht man dann zur Osterfreude über? Oder doch nicht so schnell? Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen, was die Menschen an diesem Ostersonntagmorgen hier in Johannes 20 in diesem Bericht beschäftigt hat. Aber mehr noch, was war Jesus an diesem Ostersonntagmorgen wichtig? Da heißt es, Johannes 20, Vers 1, am ersten Tag der Woche kommt Maria aus Magdala frühmorgens noch in der Dunkelheit zum Grab und sieht, dass der Stein weggenommen ist. Welche Gefühle hat wohl die Maria gehabt? Ich kann euch sagen, was sie bewegt hat. In Markus 16 heißt es, da gehen zusätzlich zur Maria noch andere Frauen zum Grab und sie sagen zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Das ist eine berechtigte Sorge. Ich habe jetzt kein Bild von so einem Stein dabei. Die sind ja so guten Meter hoch, wiegen einige hundert Kilo. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Was beschäftigt die Maria? Tod. Da ist keine Hoffnung. Scheitern. Ist Jesus wirklich gescheitert? Da eilt sie fort und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagt ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das leere Grab haben wir heute auch schon gehört. Das leere Grab hätte doch was anderes bedeuten können, oder? Tod. Da brachen Petrus und der andere Jünger auf und gingen zum Grab. Die beiden liefen miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, war schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Ich finde das so sinnbildlich. Da scheint irgendwo Hoffnung zu sein, vielleicht Hoffnung. Aber auf alle Fälle drängt es die beiden, dahin zu laufen. Und das ganz schnell, wo Jesus ist oder doch nicht ist, drängt es sie schon zum Auferstandenen. Wen oder was erwarten die beiden zu sehen? Wir werden gleich merken, sie hätten den Auferstandenen finden können, von dem, was sie wussten zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass sie aus ihrem Dunkel herauskommen und zu dem schon hinwollen, der auferstanden ist. Und an der Stelle möchte ich innehalten. Wohin zieht es dich heute Morgen? Wohin drängt es dich und mich? Was erwartest du? Jesus, den Gekreuzigten? Ganz, ganz wichtig. Das ist so fantastisch, dass Jesus für deine und meine Schuld, für deine und meine Erlösung gestorben ist. Das ist fantastisch. Aber mich drängt es auch zum Auferstandenen, zu dem, der lebt, zu dem, mit dem ich, so sagt uns Paulus, mit auferstanden bin, zu dem, der das Licht ist, in die Finsternis hinein, und die Finsternis muss weichen, zu dem, der Leben schenkt. Wen möchte ich finden, wenn ich zu Gott eile? Vers 5, und als sich der Petrus vorbeugt, sieht er die Leinenbinden daliegen, er ging aber nicht hinein. Entschuldigung, das war nicht der Petrus, das ist der Johannes. Als sich der Johannes vorbeugt, sieht er die Leinenbinden daliegen. Er geht aber nicht hinein, sondern lässt dem Simon Petrus, der ihm folgt, den Vortritt. Und der geht in das Grab hinein. Er sieht die Leinenbinden daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt gelegen hatte. Es lag nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengerollt an einem Ort für sich. Was hat er erwartet zu sehen? Er muss sich niederbeugen. Eingang zu solchen Gräbern, wir haben einige in Israel, die sind niedrig. Da kannst du nicht aufrecht reingehen, musst fast reingrabbeln. Was hat er erwartet zu sehen? Da war eine Bank und auf diese Bank hat man den Toten in Leichentücher, Leinentücher, Binden gewickelt, sowohl Kopf als auch den Leib, auf diese Bank gelegt und da ließ man ihn ein Jahr liegen, bis das Fleisch weg war, bis er verwest war. Normaler Bestattungsbrauch. Und dann wurden die Knochen eingesammelt und deponiert. Zweitbestattung. Das ist der normale Brauch. Ich habe jetzt gesagt, es wurden die Knochen eingesammelt. Wie ist es bei Jesus? Muss ich im Konjunktiv reden. Die hätten eingesammelt werden sollen nach einem Jahr. Und das ist das Unfassbare, was hier ausgedrückt ist. Wo ist der Leichnam? Wo ist der Leichnam? Also spätestens jetzt, glaube ich, keimt noch mehr Hoffnung auf. Wo ist der Leichnam? Kleine Anmerkung am Rande. Da ist die Rede davon, dass die nicht wirr da liegen. Stell dir vor, du hast einen ausgewickelt. Sondern da ist davon die Rede, die sind auch noch zusammengelegt. Ich kann euch nicht sagen, was sich Gott dabei gedacht hat. Ob es heißt, ich habe das alles voll im Griff oder was es genau heißt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ein kleines Detail am Rande. Jesus ist nicht irgendwo nur aus den Binden raus, sondern die sind auch noch zusammengelegt, zusammengerollt. Detail, und ich glaube, dass man da merkt, das ist ein Augenzeugenbericht. Warum ist das wichtig? Worauf basiert unser Glaube an die Auferstehung? Was ist unsere Basis? Das ist der Bericht von denen, die es gesehen haben. Das ist das, was wir im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand haben. Ich liebe diese Auferstehungsberichte, weil sie atmen, dass das wirklich geschehen ist und dass die, die das beschreiben, wirklich dabei waren und verlässlich sind. Vers 8, darauf ging nun auch der andere Jünger, der als erster zum Grab gekommen war, hinein und er sah und darum glaubte er. Er sieht, der Leichnam ist weg. Und er glaubte. Er glaubte. Wieso glaubt er? Ich glaube nicht, dass er das schon ganz erfasst hat, was da los ist. Wie hätte er auch. Aber ein Punkt bin ich mir sicher, warum er an der Stelle geglaubt haben kann, und das sind die Worte Jesu, was Jesus vorher gesagt hat. Jesus hat angekündigt, was geschehen wird. Dreimal finden wir in den Evangelien, dass Jesus genau das ankündigt. Sein Leiden und seine Auferstehung. Dreimal. Und ich gehe mal ins Matthäusevangelium 16, Vers 21. Von da an begann Jesus, seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsste. Die anderen beiden Stellen sind fast wörtlich gleich. Dreimal. Wie reagiert der Petrus? Auf gar keinen Fall. Also das machen wir nicht, Herr. Das ist unfassbar, oder? Der Messias, der Sohn Gottes, den sie erkannt haben, leiden. Aber da steht noch mehr als Leiden am Kreuz. Da steht auch, ich werde am dritten Tag auferstehen. Das hat Jesus angekündigt. Wenn Jesus etwas dreimal sagt, dann ist es wichtig, oder? Ich bleibe mal an diesem Ostersonntag und gehe ins Lukasevangelium in Kapitel 24, Auferstehungsbericht. Voller Furcht neigten sie das Gesicht zur Erde und die Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch gesagt hat, der Menschensohn muss in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Glauben, weil Jesus es gesagt hat. Ist es so einfach? Gerade war noch Kreuz. Das haben sie miterlebt. Und jetzt hat Jesus gesagt, ich werde auferstehen. Für mich stehen hier so die Tatsachen, die scheinbaren Tatsachen, der Tod ist das Letzte, und die Worte Jesu gegeneinander. Auf was vertraue ich? Und wir lesen in Matthäus 28, da sind wir am Ende des Evangeliums, und wieder begegnet ihnen der Auferstandene. Es ist kurz vor dem Missionsbefehl, Matthäus 28, da heißt es, und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder. Und dann, wie geht es weiter? Einige aber zweifelten. Kannst du dir das vorstellen? Da sind wir nicht mehr am Ostersonntagmorgen, sondern wir sind schon einige Tage später, Wochen später. Und immer wieder ist Jesus erschienen. Und es ist nicht nur das leere Grab. Und es sind nicht nur die Worte Jesu. Und trotzdem noch der Zweifel. Wo findest du dich? Bei den Worten Jesu. Manchmal beim Glauben, manchmal beim Zweifeln, manchmal beim Nicht-Fassen-Können. Ich habe mich an der Stelle gefragt, was bedeutet es für meinen Alltag, für meine Nachfolge Jesu, jeden Tag, dass Jesus auferstanden ist? Was bedeutet das? Wir haben heute schon so viel davon gehört. Für mich bedeutet das, das bewegt mich heute Morgen auch, wenn dieses Licht, heute ist es so wunderbar, wenn dieses Licht Jesu da ist, dann muss die Finsternis weichen, denn er ist auferstanden. Was ist mit meinem Zwang zu sündigen? Jesus ist auferstanden. Und wir mit ihm, heißt es an mehreren Stellen bei Paulus, zu neuem Leben auferstanden. Auferstehung jeden Tag. Vers 9, denn noch hatten sie die Schrift dass er von den Toten auferstehen müsse, nicht verstanden. Das ist etwas, was nun durch die ganzen Auferstehungsberichte und Erscheinungsberichte geht, immer wieder die Schrift, das Alte Testament. Was hat Jesus beschäftigt an diesem Morgen und in diesen Tagen? Immer wieder das Alte Testament. Und was im Alten Testament? Die Schrift sagt, er muss von den Toten auferstehen. Das beschäftigt Jesus und das gibt er weiter. Da will ich nochmal einhalten, weil irgendwo ist es unfassbar. Da haben sie 3 Jahre Bibelstudium gehabt. Altes Testament mit Jesus. 3 Jahre. Ich habe noch mehr als 3 Jahre. Viele von euch haben mehr als 3 Jahre mit diesem wunderbaren Wort Gottes verbracht. Bei ihnen ist sogar durch Jesus direkt. Und doch geht es ihnen so wie dem Nikodemus, Johannes 3, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Etwas ganz Elementares nicht verstanden. Und viele von euch kennen Lukas 24, die Emaus-Jünger, zu denen muss Jesus sagen, wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens, dass er nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben. Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn gesagt ist. Das ist das, was Jesus beschäftigt. Einmal diese Traurigkeit. Sie haben es nicht verstanden. Vieles nicht. Und auf der anderen Seite diese Hoffnung. Jetzt geben wir noch mehr Unterricht, dass sie mich wirklich erkennen. Wo stehst du? Nach Jahrzehnten. Es ist wunderbar, Jesus mehr und mehr zu erkennen. Ich bleibe mal in Lukas 24. Da heißt es am Ende des Evangeliums, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann eröffnet er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Gesalbte wird leiden, also der Messias wird leiden und am 3. Tag von den Toten auferstehen. Ich habe mich an der Stelle gefragt, was ist eigentlich die frohe Botschaft, die wir haben? Das Evangelium. Was ist das Evangelium? Und da wir im 1. Korintherbrief sind mit unserer Predigtreihe, gehe ich jetzt auch in den 1. Korintherbrief ins 15. Kapitel. Da heißt es, ich tue euch das Evangelium kund. 1. Korinther 15, Vers 1. Jetzt sage ich euch das Evangelium. Und bevor ich zum Inhalt komme, heißt es hier, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr gerettet werdet. 4 Punkte für zum Evangelium. Wir sind also am Kern. Was ist das Evangelium? Christus ist gestorben für unsere Sünden, gemäß den Schriften. Das steht im Alten Testament. Er wurde begraben. Er wurde am 3. Tag auferweckt, gemäß den Schriften. Er erschien Kephas, den 12 und noch 500 Brüdern. Das ist das Evangelium. Gestorben für unsere Sünden, begraben, auferweckt, erschienen. Das ist das Evangelium. Jetzt rede ich nur von mir ganz persönlich. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ist das mein Evangelium, meine frohe Botschaft für jeden Tag und für jede Stunde meines Lebens. Ist das der Kern? Und ist dieses Evangelium auch meine Botschaft für verlorene Menschen? Ist es das, was ich weitersage, was ich weitergebe? Ich bin mir sicher, dass jeder von uns Teile und vielleicht sogar dieses ganze Evangelium weitergibt. Aber ich halte es für wichtig an diesem Ostersonntagmorgen, dass wir zum Kern zurückkommen. Das ist die frohe Botschaft. Das hat Jesus getan. Gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Geh mit uns in die Apostelgeschichte. Und zwar in die Pfingstpredigt. Die Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte 2. Also wenn du irgendwo eine vollmächtige Predigt erleben willst, dann musst du auf die Reaktion schauen. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Was hat der Petrus gepredigt? Da heißt es, in Apostelgeschichte 2 ab Vers 30, da David nun ein Prophet war, redete er vorausschauend von der Auferstehung des Christus. Es geht um die Auferstehung in dieser Predigt. Also wir sind an Pfingsten, es geht um die Auferstehung. Als David sagte, er sei nicht der Unterwelt überlassen worden und sein Fleisch habe die Verwesung nicht geschaut. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist, empfangen, den er jetzt ausgegossen hat. Da ist diese Stelle aus Psalm 16, der Vers 10. Du gibst mein Leben nicht dem Totenreich preis, du lässt deinen Getreuen das Grab nicht schauen. Das ist laut Petrus die glasste Ankündigung der Auferstehung. Ich finde es spannend. Findet ihr es auch spannend? Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich finde es absolut spannend. Denn da ist ja, meint man, von David selber die Rede. Aber es geht über David hinaus. Und es wird angekündigt, dass tatsächlich der Messias, der sterben wird, auferweckt werden wird. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe eben gelesen, 1. Korinther 15, Vers 4, am dritten Tag auferweckt, gemäß den Schriften. Das ist noch was, was mich bewegt hat jetzt in diesen Tagen. Am dritten Tag. Hast du das im AT schon gefunden? Das soll im AT stehen. Aber irgendwie findet sich so nicht so eine klare Stelle. Schon Psalm 16 eben war ja schon ein bisschen verborgen. Wundert mich nicht, dass ihnen da nicht gleich die Lichter aufgegangen sind. Aber der dritte Tag, der ist noch schwieriger zu finden, zumindest für mich. Aber dann habe ich festgestellt, und andere haben das auch schon festgestellt, dass sich im Alten Testament wie ein Muster findet, dass Gott am dritten Tag Großes tut. Erlösung, Offenbarung, Auferstehung am dritten Tag. Zum Beispiel, viele von euch kennen 1. Mose 22, Genesis 22, die Opferung von Isaak. Da sagt Gott, dass der Abraham, seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, seine ganze Hoffnung, was soll er machen? Er soll ihn opfern. Und dann heißt es in Genesis 22, Vers 4, er ist dann aufgebrochen, der Abraham. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Städte von Ferne. Ich habe mich gefragt, was denn Abraham in diesen 3 Tagen bewegt haben mag. Das muss, ja. zumindest ein Chaos der Gefühle und des Glaubens gewesen sein. Und dann am dritten Tag sieht er die Stätte. Gehen wir an den Sinai. Bundesschluss durch Mose, zweites Buch Mose, Exodus, Kapitel 19. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heilig halten, heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen und bereit sein für den dritten Tag. 3 Tage Vorbereitung, bis Gott sich offenbart und der Bund geschlossen wird. Das ist wie so ein Muster. Ähnlich Israels Auferstehung nach dem babylonischen Exil, Hosea 6, Vers 2. Nach 2 Tagen wird er uns beleben und am dritten Tag wird er uns aufrichten und wir werden leben mit ihm. Wunderbare Stelle. Dies so gut auch zu dieser Auferstehung Jesu passt. Es gibt noch weitere Stellen, 2. König 20, Vers 5, Esther 5, 1, aber ich gehe mal nur noch zu Jonas' Rettung und komme dann auch zum Ende. Jonas' Rettung. Jetzt gehen wir mal in den Fisch hinein, Jona 2. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte, und 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Das ist ein Bild für Grab. Aber ein unangenehmes Grab. Mal salopp gesagt, der Jona wird vor sich hin verdaut. Das ist nun mal so, wenn du im Bauch, sprich im Magen, von einem Fisch bist. 3 Tage und 3 Nächte, wo wir höchstens so weit drüber nachdenken, eine Parallele zum Grab. Zum Grab Jesu auch. Dann heißt es in Vers 2, und aus dem Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Ganz, ganz spannend bei Jona. Vorher redet er in Kapitel 1 nicht zu seinem Gott. Die Heiden ja, der Jona nein. Jetzt fängt er an, da wo es so furchtbar ist. Und er sprach: Als ich in Not war, rief ich zum Herrn und er hat mich erhört. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Du hast meine Stimme gehört. Zum Fuß der Berge war ich hinabgefahren. Die Erde, ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. Da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, Herr, mein Gott. Laut Jesus selbst, Matthäus 12, ist das die klarste Ansage für die Auferstehung. Matthäus 12, ab Vers 39. Da heißt es: Euch wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Das ist der Vergleich, den Jesus macht. Auferstehung angekündigt. Mir ist an der Stelle so wichtig geworden: Gott hält, was er ankündigt. Sowohl das, was Jesus ankündigt, 3 Leidensankündigungen, inklusive Auferstehung, und dann diese Stellen im Alten Testament. Der Messias wird auferstehen. Gott hält, was er ankündigt. Das heißt in Josua 21, von all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel zugesagt hat, war nichts dahingefallen, alles war eingetroffen. Kommen wir zum Schluss. Wir waren jetzt bei Jesus. Was hat ihn bewegt? Was war ihm wichtig, uns auch mitzugeben? Das Evangelium. Das, was er gesagt hat. Und natürlich das, was er getan hat, wie es sich erfüllt hat. Und wir haben angefangen, wie ging es denn den Frauen und wie ging es den beiden Jüngern, die zum Grab liefen. Johannes 20, Jesus sagt zu ihr: Maria, Maria. Ich glaube, das hat eingeschlagen. dass Jesus sie mit ihrem Namen nennt. In all diese Dunkelheit, Verzweiflung, Weinen, Trauer, Hoffnungslosigkeit, sagt Jesus: Maria. Mich hat es erinnert an Jesaja 43. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob und der, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich glaube, das hat die Maria getroffen. Wie antwortet sie? Sie wendet sich um und sagt auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Dieses Erkennen des Auferstandenen, dieses Rabuni, heißt für mich auch: Wie groß ist eigentlich dieser Jesus? So ganz anders, als sie es erwartet hat. Und Jesus sagt: Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Damit will ich schließen. Der Vater und Gott des Auferstandenen ist dein und mein Gott. Ich möchte gerne mit euch eine Gebetsgemeinschaft haben.